Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tornetz, dem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Wir haben ja momentan noch eine Länderspielpause, deswegen kein Spieltag in Liga 2. Aber es gibt trotzdem einige interessante Themen und die wollen wir jetzt in den kommenden Minuten behandeln. Aber erstmal Musik ab, bitte!
Der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Kleinresing.
Ihr habt ja sehr wahrscheinlich alle mein Video zur Trainersuche bei Darmstadt 98 gesehen. Meine Kandidaten waren da vielleicht sogar mal etwas, ja, spezieller, beispielsweise Piet Reimers. Zuletzt beim Hamburger Sportverein 2 gewesen, guter Talentförderer, hat viele, viele junge Talente, beispielsweise Oliveira oder auch einen Tom Sanne hervorgebracht. Aber am Ende haben sich die Vereinsführungen dazu entschieden, Florian Kohfeldt den Cheftrainerposten anzuvertrauen. Für mich natürlich eine überraschende Wahl. Kohfeldt, der ja in Deutschland zuerst die Jugendmannschaften des SV Werder Bremen, später die Profis trainiert hat, sie dann in seiner ersten Saison fast nach Europa geführt hat, dann in den folgenden Jahren aber eher sukzessive der Abstieg erfolgt ist und dann kam ja auch der reelle Abstieg beim SV Werder Bremen in Liga 2, hat dann beim VfL Wolfsburg auch nicht überzeugen können, hat die Wölfe zwar in der Liga gehalten, aber der Fußball war sehr unattraktiv, weshalb man sich dann nach wenigen Monaten auch schon wieder von ihm getrennt hat. Zuletzt war er bei der KAS Eupen in Belgien aktiv. Dort war man auch nicht ganz so zufrieden mit seiner Arbeit. Was man zu Kohfeldt sagen muss, ist, dass er natürlich mit jungen Spielern sehr gut umgehen kann, sie weiterentwickeln kann, wie ich ja bereits vorhin erwähnt habe, im Jugendbereich schon seine Meriten sich verdient hat. Aber was mir noch so fehlt, ist so ein klarer Plan B. Er hat meistens so Plan A, wuchtig nach vorne zu spielen, frühes Pressing. Aber wenn der Gegner sich perfekt darauf einstellt und dann auch Gegenmittel dazu findet, hat er keine so richtige Idee, wie er weiter dann agieren soll. Und für mich persönlich braucht Darmstadt jetzt einen Trainer, bei dem man weiß, okay, er kann die Mannschaft innerhalb von kürzester Zeit erreichen, er kann ihnen einen klaren Plan geben, sie dann auch wieder auffangen, sie motivieren, weil was diese Mannschaft in den letzten Monaten erleben musste, ist natürlich auch hart. Man ist sang- und klanglos aus der Bundesliga abgestiegen. Klar, im Sommer gab es dann einen Umbruch, aber einige Spieler wie ein Marcel Schuhn, wie ein Christopher Zimmermann in Verteidigung, ein Clemens Riedel, Fabian Holland, die sind ja alle noch in der Mannschaft und die haben natürlich diese negativen Zeiten erlebt und die neuen Spieler konnten bis jetzt auch noch nicht so diesen positiven Input auf die Mannschaft geben, weshalb ich da hoffe für die Darmstädter und natürlich auch für meinen Co-Host Dome, der Darmstadt 98 Fan ist, dass Kohfeldt diese Wende schaffen kann. Ich mag es aber dann doch nochmal zu bezweifeln. Hoffentlich belehrt er mich eines Besseren. Aber ja, für mich ist er nicht so der klassische Motivator. Er kann zwar wunderbar reden, also seine Pressekonferenzen waren immer sehr, sehr gut, unterhaltsam. Und man hat auch gedacht, ja, der Plan klingt gut. Aber so dieses Theoretische aufs Praktische umsetzen, das theoretische Wissen dann auch an die Spieler vermitteln können, da fehlt es nur mir momentan noch so an den Beweisen, dass er es auch drauf hat. Man kann es immer sehr gut vergleichen mit Taifun Korkut, der auf dem Papier ein sehr, sehr guter Trainer ist. Also wenn er dir seine fußballerische Idee erklären möchte, ist man begeistert, aber er kann es nicht so auf die Spieler übertragen. Also er kann es dann anscheinend nicht so gut den Spielern vermitteln, dass sie es dann auch in der Praxis umsetzen können. Der sogenannte Laptop-Trainer. Ich würde jetzt Korkut und Kohfeldt noch nicht direkt in diese Schublade Laptop-Trainer abschieben. aber es hat schon so ein leichtes Geschmäckle deren bisherigen Station. Aber, und das muss man auch sagen, in der Länderspielpause hat Darmstadt ein Testspiel gegen Mainz 05 absolviert und dieses auch sehr erfolgreich gestaltet. Man konnte es mit 1:0 für sich entscheiden. Kleefisch hat das 1:0 gemacht, auch ein Spieler, den ich sehr, sehr spannend finde. Klar, Mainz hat auch viel rotiert, also da hat jetzt auch nicht die erste Garde gespielt, aber trotzdem, man hat mal wieder mutig gespielt unter dem Interimstrainer offensiv. Wenn man natürlich diesen Schwung dann ins immens wichtige nächste Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig mitnehmen kann, kann ich mir sogar sehr, sehr gut vorstellen, dass man auch da die Punkte einfährt. Und ich würde sogar sagen, einfahren muss, denn Braunschweig ist die einzige Mannschaft, die noch schwächer gestartet ist als die Darmstädter. Und da kommen wir natürlich auch schon wieder zu einer Thematik. Trainerentlassung bei Eintracht Braunschweig. Ich glaube, Daniel Schenning, so sehr ich ihn auch liebe, hat dann nicht mehr allzu viel Kredit. Man hat die Mannschaft ja nochmal verstärken können mit einem Polter für vorne im Sturm, mit einem Poljekl für die Innenverteidigung. Also das sind natürlich schon Jungs, die Bundesliga-Erfahrung haben, die dann nochmal vorangehen müssen. Und man hat auch auf jeden Fall auch diese Qualität. Also mit einem Bicakcic, mit einem in der Innenverteidigung, mit einem Lennart Grill im Tor. Man hat einen super Außenverteidiger mit Bar, den man ja von RB Leipzig geliehen hat, mit einem Rittmüller, der in der Aufstiegssaison von Heidenheim, damals in der zweiten Liga, auch einen entscheidenden Anteil daran hatte, immer mal wieder gespielt hat und sich da auch nahtlos eingefügt hat. In der vergangenen Saison auch sehr, sehr gute Leistung schon für die Braunschweiger Löwen auf den Platz gebracht. Vorne hat man mit Ryan Philippe für mich einen der besten Mittelstürmer, der sich immer wieder in die entscheidenden Räume bewegt, vor dem Tor eiskalt ist. Also die Qualität ist schon da. Und gerade was man auswärts bisher abgeliefert hat, auf Schalke, in Köln mit jeweils 5 Gegentreffern, ist natürlich nicht der Anspruch der Braunschweiger. Deswegen hoffe ich natürlich, dass man jetzt so einen kleinen Turnover schaffen kann. Klar, gegen Darmstadt mit dem neuen Trainer-Effekt wird es auch wieder schwer. Also da darf man auf jeden Fall gespannt sein im Tabellenkeller, wie es da so weitergehen wird. Ganz oben haben wir unter anderem ja auch die Kölner, die sich jetzt nach 2 Ligasiegen in Folge oben rangerobbt haben, haben in dieser vergangenen Woche bei einem Benefizturnier in Bonn den ersten Platz gemacht, haben sich gegen unter anderem Fortuna Köln durchgesetzt. Also da natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch. Und so langsam hat man auch das Gefühl, dass die Mannschaft sich so einspielt, eine gute Symbiose zwischen Mannschaft und Trainer entsteht. Und die kommenden Wochen werden natürlich entscheidend. Man darf jetzt am kommenden Samstag beim Zweitliga-Topspiel zu Hause gegen eines der Überraschungsteams der bisherigen Saison antreten, den 1. FC Magdeburg. Man hatte so am Saisonbeginn so ein bisschen das Gefühl, es knirscht und knatscht ein bisschen, man weiß nicht. In der vergangenen Saison war man ja auch nicht so gut unterwegs in Liga 2. Kann Christian Titz die Mannschaft dann auch mit ein paar Neuzugängen wieder nach oben führen? Man hat ja unter anderem ja Lukas Schuler verloren, dafür dann Kaas vorne verpflichtet für den Sturm. Und bisher spielt man eine blitzsaubere Saison, ist oben mit dabei. Und wenn sie so weitermachen, können sie eines der Überraschungsteams in dieser Saison werden. Die Kölner müssen auf jeden Fall aufpassen. Magdeburg steht für guten oder viel Ballbesitz, schnelles Umschalten. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen sein. Dann haben wir auch noch in der Posse Vuskovic eine neue Entwicklung. Der Innenverteidiger, dessen Vertrag wird jetzt erstmal aufgelöst. Und wenn seine Sperre 2026 dann aufgehoben wird, bekommt er einen neuen Kontrakt, sehr leistungsbezogen. Also da muss ich dann nochmal Chapeau an den Hamburger Sportverein sagen, die sich hinter ihren Spieler stellen, ihn schützen und ihm dann auch wieder dieses Auffangbecken geben, wenn er dann wieder zurückkommt. Das sehen natürlich dann auch andere Spieler außerhalb vom Hamburger Sportverein und dann sagen, okay, bei diesem Verein wirst du unterstützt. Wenn du Spieler des Hamburger Sportvereins bist, dann bekommst du die volle Rückendeckung. Und ich glaube, das kann auch der Faustpfand sein für einen Stefan Kunz, wenn es dann darum geht, neue Spieler an Land zu ziehen im Winter, im kommenden Sommer. Und auch sportlich hat sich der Hamburger Sportverein im Testspiel gegen Holstein Kiel gut präsentiert. Man hat zwar mit 1:0 verloren, hat dann aber auch starke Leistung gezeigt. Man hat gegen den Bundesligisten mindestens auf Augenhöhe agiert. Am Ende hat dann so ein bisschen diese Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Und das abschließende Thema sind dann natürlich nochmal die Nationalspieler, speziell die, die bei der U21 unterwegs waren. Man hat ein fantastisches Spiel gegen Israel abgeliefert bei der U21 und dort standen auch einige Spieler aus der zweiten Liga in der Startelf, explizit vom 1. FC Köln. Jonas Urbig, der, wenn er mal eingreifen musste, souverän im Tor agiert hat. Dann mit einem Erik Martell, einen der besten zukünftigen Sechser. Also ich sehe ihn, wenn er sich so weiterentwickelt, auch für die Nationalmannschaft, also für die A-Nationalmannschaft, denn gegen den Ball ist er unglaublich stark, er ist unglaublich willensstark auch, also man sieht, er ist gierig darauf, den Ball zu erobern und kann auch mit dem Ball einiges anfangen, also er bolzt ihn nicht wahllos nach vorne, sondern ist auch beim Spielaufbau immer wichtig, kann sich auch zwischen den Innenverteidiger fallen lassen und gute Sechser kann die deutsche Nationalmannschaft immer gebrauchen, neben dem Robert Andrich, den ich als einzigen Sechser im aktuellen Kader sehe. Ich sehe Pascal Groß und Pavlovic auch eher als Art Achter, genauso wie ein Joshua Kimmich. Deswegen, da wäre auf jeden Fall noch eine vakante Stelle frei. Und vorne hat man dann auch mit dem eingewechselten Tim Lemperle immer wieder diese Gefahr gesehen nach vorne. Das war schon sehr stark. Also generell auch die Jugendarbeit in der Liga 2 ist sehr, sehr gut. Also die Talente können sich in Liga 2 super entwickeln. Meistens die absoluten Top-Talente sind dann ein Jahr in Liga 2 und wechseln dann auch in die Bundesliga. Anderes Beispiel ist da ja auch ein Paul Wanner, der in der vergangenen Saison an Elversberg ausgeliehen war, dort eine herausragende Saison gespielt hat, dann den nächsten Schritt zu Heidenheim gemacht hat und dort jetzt auch mit den Jungs von der Ostalb für Furore in der Bundesliga sorgt. Eine Pokalrunde weiter in der Conference League, in die Conference League Gruppenphase eingezogen und in der Bundesliga nach 2 Spieltagen auf Rang 1. Und so einen Schritt traue ich dann auch beispielsweise einem Maurice Krattenmacher zu. Ebenfalls zum FC Bayern, erstmal in Liga 2 ausgeliehen an Ulm. Dort auch schon mit einer Vorlage in den bisherigen Spielen. Und auch er macht den Eindruck, als wenn er dieses eine Jahr zweite Liga braucht, in der kommenden Saison dann vielleicht an einen etwas schwächeren Bundesligisten ausgeliehen zu werden, dort den nächsten Schritt zu machen und perspektivisch eventuell auch für den großen FC Bayern München interessant zu werden. In dem Sinne, das war's von dieser kurzen, knackigen Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und in der kommenden Woche am Montag 18.15 Uhr gibt es dann wieder die volle Ladung zweite Fußball-Bundesliga für euch. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Macht's gut und genießt die Zeit. Ciao, ciao, euer Tornetz.